So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann man diesen Podcast denn gerne anhören möchte. Ich freue mich wieder, hier eine neue Folge präsentieren zu dürfen von unserem Composites United Podcast See You People, der Podcast, wo es darum geht, mal die Menschen im Composites United vorzustellen, die sich ja über das durchschnittliche Maß hinaus bei uns engagieren. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe die Ehre, heute die Frau Dr. Barbara Gödler vorzustellen als meine Gästin. Hallo Barbara, grüß dich.
Hallo.
Jetzt kann ich, Barbara, schön, dass du da bist. Jetzt kann ich jetzt direkt mal fragen, ist Gästin eigentlich korrekt oder ist das schon wieder chauvinistisch? Weil du bist ja auch Gleichstellungsbeauftragte, habe ich gesehen.
Ja, also ich brauche keine Salzstreuerin und ich glaube auch Gästin klingt echt schräg. Also
Genau, muss ich mich jetzt dafür entschuldigen? Es tut mir leid. Also ich, genau, also,
nein.
aber Gast ist ja männlich. Was sagt man denn da korrekterweise?
Ach Gott, dann. Also ich versuche eigentlich immer neutrale Wörter zu nutzen. Also anstelle von Leiter oder Leiterin einfach Leitung. Das ist für mich
Klar,
klingt
genau.
am besten, aber
Oder Leitende. Okay, danke Barbara. Aber darüber wollen wir heute eigentlich gar nicht sprechen. Ich habe dich aus einem anderen Grund eingeladen. Du sitzt jetzt gerade im schönen Kaiserslautern. Wir haben gerade im Vorgespräch erörtert, dass Kaiserslautern genauso wie Dresden ja irgendwie immer am Rand in Deutschland sitzt, ne? Aber wenn es darum geht, mit der Bahn mal schnell zur JEC zu fahren, die ja in diesen Tagen ansteht oder wenn der Podcast rauskommt, anstand, dann habt ihr natürlich große Vorteile. Ist auch schön in Kaiserslautern.
ja.
Kann man durchaus mal machen. So, ich fange mal, Barbara, ganz kurz so ein bisschen, um dich vorzustellen, von vorn an, ne, damit man mal kurz guckt. Du bist studierte Biotechnologin mit Schwerpunkt Bioprozesstechnik der Technischen Hochschule Berlin, hast deinen Diplom-Ingenieur, Alter verraten wir nicht, aber man verrät zumindest, wann der Diplom-Ingenieur abgeschlossen wurde, 2007 abgeschlossen. Und bist dann direkt nach Kanada an die Universität von Waterloo in Ontario und hast dort deine Forschungsarbeit im Bereich der Biocomposites aufgenommen. Das ist ja auch das Thema, wo man dich heute sozusagen oder wo ich dich heute ein bisschen mehr befragen möchte zu. Genau. Und bist dann sozusagen intensiv mit dem Thema Verbundwerkstoffe sozusagen erstmal und gleich mit dem Thema Biocomposites in Berührung gekommen. Hast dann 2012 promoviert zum Thema Effect of Thermal and Chemical Treatment of Soy Flour on Soy Polypropylene Composite Properties. Soy ist Soja, ne?
Sojamehl war das,
Ja, so,
genau, oder
ah,
Sojaflocken.
okay, also faszinierend, also durchgehend sozusagen dich damit beschäftigt. Genau. Ja, man könnte jetzt den ganzen Lebenslauf vorlesen, mache ich vielleicht nicht im Einzelnen, kannst du noch so ein bisschen erzählen, wie bist du denn am Ende von da aus, erzähl doch mal selbst, bis zum IVW, wo du heute bist, gekommen?
Ja, also eigentlich, von dort aus war es relativ geradlinig. Vorher hatte ich noch ein paar extra Sachen gemacht, aber ich habe eigentlich ja also zu dem Thema promoviert. Es war ein sehr Werkstoffanalytik-lastiges Thema auch. Ich habe sehr viel mich reingearbeitet in thermische Analysen und mechanische Analysen und Matrix oder Fasermatrix, in dem Fall Partikelmatrix, Interphasen und solche Geschichten und habe da sehr viel Zeit auch mit Oberflächenenergien und solchen Geschichten verbracht. Und ja, als ich dann fertig war mit meiner Promotion, habe ich noch eine Zeit lang noch auch unterrichtet an der Universität in Waterloo. Und dann, ja, habe ich nach Jobs gesucht und habe das in Kanada und Deutschland gemacht. Allerdings, ja, habe ich in Deutschland dann zuerst eine Stelle gefunden, wo ich dachte, wow, das passt ja total super. Und das war direkt hier am IVW eine Stelle, eine Ausschreibung für die Leitung der Werkstoffanalytik. Und das haben dann die Zuständigen hier am IVW auch so gedacht, dass das sehr gut passt. Und ja, da bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Wie lange warst du in Kanada
Das
insgesamt?
waren fast 8 Jahre, glaube
Oh,
ich.
Und da kommt man dann trotzdem noch zurück, sozusagen, ne? Also,
Ja, und dann zieht man nach Kaiserslautern. Ja, das
ja.
muss ich mich dafür so ein bisschen rechtfertigen, aber das ist halt so, wie es gelaufen ist. Und es sind viele Dinge in meinem Leben, haben sich tatsächlich einfach so ergeben. Ich habe nie so wirklich geplant, diese Sachen, weil ich halt auch aufgewachsen bin in einem Land, in dem ich niemals hätte überhaupt mein Abitur machen dürfen. Und entsprechend, ja, war meine erste Ausbildung, das steht dort nicht in dem Lebenslauf, ich bin staatlich anerkannte Erzieherin.
Ach, hört sich, okay. Aber in einem Land, in dem du nie hättest Abitur machen, du meinst damit die Deutsche Demokratische Republik oder was meinst du
Genau,
jetzt? Also
ja.
ja, genau, weil wir hatten jetzt gerade, ich überlege gerade, nur bestimmte Menschen durften kein Abitur machen. In der DDR. Okay, tatsächlich, ja, ich bin ja auch aus dem Land, aber zumindest als ich dann in der Grundschule war oder damit angefangen habe, war das dann passé und ich habe das gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, sozusagen, ja, nur als meine Eltern noch vorm Fernseher gefeiert haben und uns dann eingeladen haben, in den Trabi hinten reingesetzt und dann zum Onkel ins Ruhrgebiet gefahren sind, zum Großonkel, und alle da gefeiert haben an jeder Ampel und uns quasi gewunken haben 1990, wie wir da in diesem Trabi sitzen können und damit ja, durchs Ruhrgebiet fahren. Ne? Das war sehr witzig. Also du kommst ja auch, ich bin ja gebürtig hier aus Ostsachsen, du auch. Das haben wir auch schon festgestellt, sehr schön. Und wir haben uns auch gerade ausgiebig so ein bisschen über die Heimat ausgelassen, aber ich dachte, das sparen wir jetzt dem Rest, deswegen haben wir es jetzt nicht aufgezeichnet. Wen es interessiert, der muss sich bei uns melden, dann machen wir gerne nochmal eine Ausgabe über die Heimat. Okay, wunderbar. Jetzt bist du seit April 2014, steht hier im Lebenslauf, deswegen weiß ich das so ganz genau, bist du Kompetenzfeldleiterin für das Thema Materialkreisläufe in der Abteilung für Materialwissenschaft und bist auch ansprechbar. Partnerin für das Thema Biocomposites und Kohlenstofffaserrecycling am IVW. Was beinhaltet denn das Thema Materialkreisläufe im Groben und Ganzen? Wie sieht denn dein Alltag so aus?
Also die Thematik um die Materialkreisläufe umfasst tatsächlich die Kreislaufwirtschaft unserer Verbundwerkstoffe. Also uns interessiert es, wie wir von den Fasern in das Bauteil kommen, überhaupt am IVW. Und ich kümmere mich dann darum, auch zu schauen, wie wir es wieder zurückgewinnen und wieder dem Material einen zweiten Lebenskreislauf praktisch ermöglichen und dass gern auch mehrere Kreisläufe hinterherkommen. Also es geht hier dabei zu schauen, was ist die Qualität der Fasern, auch der Matrix, sind wir im Bereich der Thermoplaste, Duromere, also welche Recyclingwege ja, stehen uns zur Verfügung und wie können wir praktisch das Material im Kreislauf halten. Das ist so, dass der Kreislaufgedanke und zum anderen sind es also auch der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, also klassische Naturfasern, wie wir sie jetzt auch aus dem Trabant zum Beispiel kennen,
Genau.
ja auch jetzt neu, ja, der recycelte Kohlenstoff praktisch, aber auch eben verschiedene andere Materialien. Wir selbst entwickeln oder synthetisieren diese Materialien ja nicht oder die Fasern oder Polymere, sondern wir schauen, wo können wir sie am sinnvollsten einsetzen. Also der Slogan bei uns am IVW ist das richtige Material am richtigen Platz. Und genau darum geht es eigentlich auch hier, dass man eben schaut, dass ich eben ja, keine Kohlenstofffasern, die eben sowieso energetisch sehr eine große Belastung darstellen, dass ich sie eben eher in der Luft- und Raumfahrt einsetze und nicht in der Verpackungsindustrie zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen extrem, aber es gibt schon sehr wilde Anwendungsgebiete für Kohlenstofffasern.
Das ist schön, dass du es sagst mit dem Slogan, ne? Der
Ja.
ist natürlich, der ist natürlich allgegenwärtig. Ich habe das auch
Ja.
als Studierender in Dresden durfte ich auch vom Professor Hufenbach lernen, was er dann so als Dresdner Modell immer gern bezeichnet hat. Das richtige Material an der richtigen Stelle, aber unter den richtigen ökonomischen und ökologischen
Ja,
Randbedingungen.
das ist genau das, ja.
Das ist, genau, aber klar, wenn man jetzt werkstoffübergreifend unterwegs ist, aber ihr seid trotzdem, ich sag mal so, wenn ihr mit Metallen arbeitet, dann habt ihr wahrscheinlich auch eher Partner, ihr seid schon Schwerpunktfaserverbund, ne? Also
Ja,
ja.
also Metalle sind absolute Ausnahme. Es gibt aber durchaus Projekte, wo mit Metallfasern gearbeitet wird. Das ist dann für die Luftfahrt. Das ist dann auch eher mein Kollege, der Dr. Schmer, der sich damit beschäftigt. Aber das ist tatsächlich auch ein Thema. Und das andere Thema, wo Metalle bei uns eine Rolle spielen, sind Shape Memory Alloys in ja, Smart Composites. Das macht mein Kollege Dr. Roker.
Ja, der auch bei uns dann für dieses Thema
Genau,
Arbeitsgruppenleiter im
ja,
CU ist. Genau, du bist
ganz
ja
genau.
Arbeitsgruppenleiterin bei uns. Also man hat ja jeder, ne, hast halt so ein ganz paar Jobs hier, ne, bist auch noch, wie
Ja.
gesagt, Gleichstellungsbeauftragter, bist auch noch Editor in der Composites and Advanced Materials und machst verschiedene andere Sachen nebenher. Und eins der Ehrenämter, wo du nichts für bekommst, aber sehr viel gibst, ist natürlich, dass du AG-Leiterin bei uns bist in der kompositionellen Arbeitsgruppe Biocomposites. Das machst du schon einige Jahre lang, auch immer in Kooperation mit dem AVK-Arbeitskreis Naturfaserverstärkte Kunststoffe. Das ist überall schön, dass mit dem AVK natürlich hier und da, wo sie es anbietet, kooperieren wir natürlich gern. Und ja, zu dem Thema, was die AG macht, so tiefer einsteigen. Ich gucke mal so gerne in die Vergangenheit und du hast gerade so mit dem Trabant nochmal so eine schöne Vorlage gegeben zum Thema Biokomposites.
Ja.
Ich habe ja auch immer gesagt, guck mal, wie schön das damals war. Da hatten wir schon ein Paradebeispiel, naturfaserverstärkte Kunststoffe. Also im Endeffekt sind es ja Phenolharz-Pressmassen mit Baumwollfaser-Verstärkung, was im Trabi eingesetzt wurde, bis dann irgendjemand mir mal in diesem ganzen ja, Wahn, hätte ich bald gesagt, aber es ist ja ganz alles gerechtfertigt, vorgerechnet erklärt hat, dass das gar nicht so gut war, wie alle sagen, weil dafür nämlich teure oder ich sag mal, mit sehr viel Ressourceneinsatz hergestellte, damit meine ich hauptsächlich Wasser, primär Baumwollfasern dafür verwendet wurden. Ne? Und deswegen wollte ich jetzt gleich mal darauf kommen, das Thema Biokomposites ist immer so, bei allen Diskussionen, die man heute halt so begegnet, da wird immer gleich mal unterstellt, ja, ist das denn wirklich dann nur, weil es eine Biofaser ist, besser als ein schnödes, keine Ahnung, glasfaserverstärktes Polypropylen? Also auch, es geht ja auch für Bioharze, ne? Also weil es ist ja
Ja.
nur weil der Kreislauf dann so aussieht, dass man es quasi, ich sag mal, in den Wald schmeißen kann und dann wächst dann die neue Biofaser wieder drauf, die man wieder verwenden kann, heißt es ja nicht, dass es unbedingt besser ist. Ist das was in der Vergangenheit tatsächlich weniger beachtet wurde und heute ganz groß auf dem Plan steht, dass man auch dort stärker reinguckt? Oder war das noch nie so, dass Naturfaser gleich immer gut ist und besser?
Ja, eigentlich gilt es halt auch dort zu sagen, das richtige Material am richtigen Ort. Und es gibt genug Beispiele, wo die Naturfasern sehr sinnvolle Daseinsberechtigung haben, ein sehr sinnvolles Einsatzgebiet haben, wo sie auch nachhaltig sind. Aber es gibt genug Beispiele, wo das eben nicht der Fall ist. Und die Motivation des Trabants zum Beispiel war ja nicht die Nachhaltigkeit, sondern das Problem, dass wir nicht die ausreichenden Ressourcen hatten. Entsprechend wurden eben die Ressourcen genommen, die man zur Verfügung hatte. Und also ich denke, da sind wir uns einig, in der DDR war Nachhaltigkeit wirklich an allerletzter Stelle. Wenn es, solange es eben jetzt nicht irgendwie Richtung Ressourcenschonung aufgrund von Kosten oder sowas ging, ja. Aber ja, in der heutigen Zeit ist es auf jeden Fall sehr viel wichtiger geworden. Das würde ich schon sagen. Es ist auch wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Und hier wird es jetzt ziemlich schnell sehr schwammig. Und dann würde dieses Interview, glaube ich, auch also Stunden dauern, wenn wir das ausufern lassen.
Ja.
Es geht halt um die Rahmenbedingungen, die wir setzen, ja. Es geht darum, wo kommen die Materialien her? Wie werden sie genutzt und wo gehen sie am Ende hin? Und wenn wir das so ganzheitlich auch betrachten, haben die meisten Materialien schon einen positiven Effekt, also die aus nachwachsenden Rohstoffen. Was wir aber ganz klar heute sagen müssen, ist, dass die Mengen, die wir herstellen, gar nicht ausreichen, um diesen Effekt zu haben. Ja, also wir sind ja immer noch in einer absoluten Nische, einer Nische. Ja, die Verbundwerkstoffe selbst sind eine Nische und die ja, Bio-Verbundwerkstoffe nochmal eine Nische da drin. Nichtsdestotrotz, hier geht es um so ein bisschen auch das größere Bild und es geht auch darum zu schauen, können wir zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe nutzen, um Kohlenstofffasern herzustellen. Hier geht es mehr darum, so ein bisschen die grüne Chemie einzubauen. Ja, also können wir auch Endlosfasern aus diesen Green Building Blocks, ich glaube, da gibt es kaum noch eine deutsche Übersetzung dafür, eben können wir die bauen. Also diese Bausteine aus der Natur, dass wir können das alles wieder klein hacken, sage ich mal, und dann neu zusammenbauen und dort eben auch wirklich hochwertige Materialien einsetzen. Aber das ist jetzt das, wo ich sage, in der AVK gibt es da einen klaren Fokus auf die Naturfasern und wirklich die klassischen Naturfasern. Dort sind auch vor allem Firmen vertreten, die eben genau diese produzieren und in Anwendung bringen. Und das ist schon an sich ein sehr großes Feld. Das ist aber auch schon sehr traditionell gewachsenes Feld. Das ist halt sehr in der Automobilindustrie verankert, aber nicht nur. Und die AG Biocomposites im CU geht so ein bisschen weiter, guckt sich auch die Additive an, die Polymere und alles, was dann dazugehört. Also gerade in unserer letzten Veranstaltung haben wir eben uns auch mit LCA beschäftigt, eben genau dem Thema, was du angesprochen hast. Ist es jetzt nachhaltig oder nicht? Und es gibt dann noch sehr viel Dinge, auf die man sich einigen muss. Es muss standardisiert werden, damit wir auch vergleichen können. Wir müssen versuchen, hier klare Vorgaben zu bekommen. Wir können sie nicht selbst machen, sondern die müssen wir bekommen. Und das gilt eben auch im Zuge der ganzen Recycling-Aktivitäten. Wir brauchen klare Vorgaben, damit wir wissen, was darf jetzt recycelt werden oder was nicht, oder wie darf ich es nennen oder auch nicht. Also im Sinne der Kreislaufwirtschaft gibt es ja im Grunde keinen Abfall mehr, sondern nur noch Sekundärrohstoffe. Und dann reden wir halt über Abfallschlüssel und solche Sachen. Das passt halt gar nicht richtig zusammen. Also es gibt da schon so ein paar Probleme, die sich aus diesem Gesamtbild auch herauskristallisieren. Standardisierung ist ein Thema. Auch, also ja, Policies, also ja, die Regeln, die es geben muss, ja, damit alle das Gleiche auch machen und so weiter, und damit es Vorgaben gibt. Also aktuell, gerade im Bereich des Recyclings, ist es noch sehr wild.
Okay, das ist faszinierend. Da hast du jetzt schon einen Bogen geschlagen, so zur aktueller Arbeit in den
Ja.
Arbeitskreisen beziehungsweise in der AG. Das ist natürlich ein sehr vielfältiges Thema und da versteht man
Ja.
natürlich auch, warum man den Austausch mit verschiedenen Menschen und Firmen und Einrichtungen aus dem Netzwerk natürlich sucht, um dort gemeinsam voranzukommen. Ich würde gerne nochmal, was mich jetzt persönlich interessiert gerade, auf das Thema Herstellung von Carbonfasern aus, ja, was anderem als Polyacrylnitril oder Steinkohleterpech kommen. Wo ist man denn da aktuell also vielleicht nicht nur am IVW, sondern generell so auf der Welt? Wird es denn bald eine Carbonfaser, die irgendwie Lignin oder eine Alge oder irgendwas als Basis hat, dort kaufen können? Oder kann man das schon? Kannst du dann eine Prognose abgeben? Oder was gibt es denn für Varianten? Also das,
Ja.
ja.
Ja, es ist ein bisschen schwieriges Thema, weil es wird sehr viel da drin geforscht. Aber kommerziell habe ich bisher noch keine grüne oder ja, keine Kohlenstofffaser aus nachwachsenden Rohstoffen gesehen. Wir selbst waren, das ist jetzt schon eine Weile her, ich weiß nicht mehr, vielleicht vor 8 Jahren waren wir auch mal in einem Projekt mit beteiligt. Das nannte sich Libre, ein EU-Projekt, wo man aus Lignin Kohlenstofffasern hergestellt hat. Und das ist tatsächlich möglich. Das Problem dabei oder die Herausforderung ist, dass wenn ich ein heterogenes Material als Precursor benutze, habe ich auch ein heterogenes Material am Ende meines Prozesses, also eine sehr stark qualitätsschwankende Kohlenstofffaser. Viel zu viele Defekte auch. Und das ist eben das, wo wir uns eigentlich aus der, sagen wir mal, grünen Chemie so ein bisschen bedienen müssen. Wir müssen einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, na, wir brauchen eigentlich diese grünen Bausteine, also diese Green Building Blocks. Die brauchen wir. Die sind sehr viel reiner, als wenn ich jetzt ein Abfallprodukt aus der Holzindustrie nehme. Das war damals eben die Idee dabei. Aber Das funktioniert eben nur bedingt. Ich bekomme eine Kohlenstofffaser, aber sie ist genauso fast energieintensiv, weil der Prozess hier das Entscheidende ist. Ich bringe eine Menge thermische Energie ein, um meine Rohfaser oder Grünfaser nennt die sich, um die dann praktisch in die Kohlenstofffaser umzuwandeln. Und das ist ein extrem energieintensiver Prozess. Und hier muss man halt besonders an dem Prozess arbeiten. Aber um darauf zurückzukommen, was wird heutzutage gemacht? Also ich denke, relativ bekannt sind die Aktivitäten der TU München, wo man versucht, also aus Algen Glycerin zu bekommen und darüber Polyacrylnitril. Also es ist nicht so, dass Polyacrylnitril nur aus fossilen Rohstoffen gewonnen werden kann. Es kann auch aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier die Algenroute die erfolgreiche ist, weil es ist halt immer eine Frage der Kosten und Algen sind. Also dadurch, dass ich jetzt Biotechnologie studiert habe, habe ich so ein bisschen noch Erinnerungen daran und Algen sind durchaus auch nicht einfach zu ja, in der Biotechnologie herzustellen und zu unterhalten. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also es hat, also Mikroorganismen haben halt immer einen gewissen Kostenfaktor. Sie müssen bestimmte Wachstumsbedingungen haben. Wenn die nicht gegeben sind, produzieren die auch nicht das, was wir wollen. Viel einfacher. Deswegen wäre es eben, wenn ich aus anderen Rohstoffen, wenn ich die praktisch cracke, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Und dann daraus mir zum Beispiel ein biobasiertes Polyacrylnitril generiere. Also das, ich denke, ist wahrscheinlich sinnvoller, hier über solche Wege zu gehen. Aber das ist jetzt tatsächlich meine persönliche Einschätzung. So. Und ansonsten, Zellulose wurde auch schon in Kohlenstofffasern umgewandelt. Es ist halt ja, immer eine Frage, ja, wie bin ich am Ende mit den Qualitäten? Also was ich gesagt habe, wenn ich halt mein Input, wenn der nicht hoch rein ist, ist mein Output eben mit zu vielen Defekten behaftet und ich bekomme gar nicht die mechanischen Eigenschaften. Also dann kriege ich vielleicht die mechanischen Eigenschaften von der Glasfaser und dafür ist der Energieeinsatz katastrophal hoch.
Dafür gibt es dann wieder die Glasfaser, die ja eigentlich schon da ist,
Ganz
wenn man das kann.
genau.
Ne? Das ist immer die Frage
Ja,
der genau,
ganz genau.
man kann das, aber nach der Berechtigung, ne? So ein Stück weit, ja.
Ja.
Also
Aber
ja,
interessant hier, da
genau.
muss ich ja
Ja,
ganz kurz mal noch
ja.
eine Sache reinwerfen. Und zwar ganz interessant, in dem Fall ist jetzt die Basaltfaser, die ja so gerade ja, neu entdeckt wird, kann ich nicht sagen, aber die ist ja schon sehr lange bekannt. Aber sie wird jetzt eben gerade für den Ersatz von ja, Glasfasern auch so ein bisschen gefunden oder eben auch in Verbindung mit der Tuffaser. Sie kommt aus der Natur, aber dann doch wieder nicht, weil es ist ja eigentlich ein Mineral und man ist aber hier bei einer Ressource, die extrem viel vorhanden ist auf der Welt. Und man sagt, sie ist fast unendlich. Aber ja, also das ist nochmal eine Möglichkeit jetzt praktisch, um eine Alternative zu finden. Da ist man halt dabei, gerade zu schauen, wie sinnvoll ist das hier, Basalt in eine Faser umzuwandeln. Energetisch scheint es sehr gut zu sein. Und wenn ich die auch ordentlich wieder also sammle, kann ich die auch wieder einschmelzen und neu in eine Faser
Genau.
umwandeln.
Das schätze ich jetzt ähnlich ein wie eine Glasfaser, wo ich im
Ja.
einfachsten Fall Sand brauche und so
Ja.
brauche ich halt Basaltgestein und da muss ich irgendwie einschmelzen und dann Fasern.
Genau.
Aber ja, also wenn ich jetzt so Basaltfasern als Alternative oder halt wirklich auch die Naturfasern, also die selber nachwachsen, ne, so im Kopf habe, was sind denn deiner Ansicht nach so, also du hast Automobilindustrie im AVK angesprochen, ne? Da kennt man es ja. Also wenn ich jetzt
Ja.
eine Unterbodenverkleidung oder eine Hutablage oder irgend sowas, da kommen die halt schon gut zum Einsatz, ne? Das ist alles, das sind aber keine strukturell hochbeanspruchten Bauteile. Wenn ich jetzt sage, ich will perspektivisch zu Glas- und Kohlenstofffasern vielleicht mit Naturfasern wirklich auch das als Alternative einsetzen können in diesen strukturell hochbeanspruchten Bereichen. Wo sind denn da aktuell die größten Herausforderungen, aber vielleicht auch dann die größten Chancen später bezüglich auf den Einsatz gegenüber den konventionellen Fasern, so aus deiner Sicht?
Das kann man, also, kann man so ein bisschen vergleichen mit Recyclingware. Naturfasern oder Naturmaterialien sind sehr viel heterogener als Materialien, die aus fossilen Rohstoffen hergestellt werden. Dort kann man die Qualität viel besser kontrollieren. Das kann ich bei Naturfasern sehr viel schlechter, weil ich keine Kontrolle zwingend habe über die Sorte, die angebaut wird. Ich habe keine Kontrolle über die Wachstumsbedingungen. Ich habe keine Kontrolle über die Erntebedingungen und so weiter. Es gibt da natürlich Dinge, die ich steuern kann, aber letztendlich habe ich immer eine mehr oder weniger heterogene Mischung. Und das ist eine Herausforderung, wenn es darum geht, wenn wir jetzt in strukturelle Bauteile gehen und solche Daten in Berechnung mit einbringen wollen. Wir haben da sehr hohe Standardabweichungen und man muss ja irgendwie auch, man muss ja eine gewisse Sicherheit haben, ja, in der Struktur. Wenn die kaputt geht, dann möchte ich nicht in dem Auto sitzen oder in dem Flugzeug.
Genau.
Also, und ich denke, das ist eine Herausforderung, aber der muss man begegnen, weil das ist im Grunde, denke ich, schon auch die Zukunft, hier vermehrt auch solche Naturprodukte einzusetzen. Und so heterogen sind die am Ende auch nicht. Und ich denke, wir haben genug Erfahrung aus der Weinproduktion, aus der Käseproduktion und wie auch immer, weil dort haben wir das gleiche Problem. Wir wollen gleichbleibende Qualitäten haben. Und was machen wir? Wir blenden. Wir stellen also Weinblends her, geben den einen schicken Namen und dann plötzlich schmeckt er genauso gut wie eine Rebe, die sehr rein sonst ist. Und auch das wird schon seit Ewigkeiten gemacht. Also es ist durchaus üblich, eben verschiedene Fasersorten zu mischen und eben zu gleichbleibenden Qualitäten darüber zu kommen. Also es ist eigentlich hier so eine Sache, eigentlich, dass man diesen Materialien vertraut, dass man hier Daten generiert, die in Berechnung einfließen können und dass man das versucht auch zu standardisieren. Das andere sind eben diese Policies, die ich auch erwähnt habe. Es ist noch nicht ganz klar, auch wie sich was nennen darf. Es gibt da große Unterschiede, auch wie Dinge benannt werden. Also aktuell gibt es ja gerade das Problem der Definition auf EU-Level der Natural Polymers, dass also nur noch Polymere, die in der Natur tatsächlich hergestellt werden, sich Natural Polymers nennen dürfen und eben alle Polymere, die dann zum Beispiel über biotechnologische Prozesse hergestellt werden oder wie auch immer, also industriell, sind es eben dann nicht mehr. Und das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Dynamik gerade, die hier gerade entsteht, wo ja, Leute, glaube ich, Entscheidungen getroffen haben, die sich vorher vielleicht nicht ausreichend informiert haben. Und da ist es wichtig, eben zu einer klaren Sprache, zu einer klaren Terminologie zu kommen, wo wir sagen, wir wissen genau, wie was genannt werden soll. Ansonsten sind wir schnell in diesem Problem dieses Greenwashings. Und als letztes Kosten, ja, Kosten ist
Ja.
absolut treibend. Und das kann man auch nicht schönreden. Die Biocomposites sind immer noch teurer in den meisten
Ja.
Fällen als die traditionellen,
Aber
die
das ist
synthetisch.
ein schönes Stichwort mit Blick auf die Zukunft auch, ne? Also Kosten und das Thema Regularien, ne? Also man kann ja Kosten, auch wenn sie gleichbleibend hoch sind, trotzdem diese Themen attraktiv machen, indem man einfach. Das heißt einfach, ne? Indem man Regularien trifft, und da sind wir gar nicht so weit entfernt, gerade in der EU, dass man irgendwie sagt, naja, wenn ihr das nicht zu 100% diese Kohlenstofffaser wieder als ein gleichwertiges Bauteil einsetzen könnt, dann dürft ihr es einfach nicht mehr nehmen, so in der Richtung, ne? Und da werden ja Diskussionen geführt und hier und da, und wir wehren uns ja ständig mit als Composites United und auch andere auf Verbandsebene dort. Entsprechend, ich sag mal, Populismus, der von Asbest 4.0 spricht, wenn mal irgendwo was gebrannt hat und so weiter, durch sachliche Argumente versuchen wieder einzufangen. Ne? Das ist natürlich, muss man auch bei der Kohlenstofffaser Dinge beachten, aber nichtsdestotrotz ist es halt, der Elmar Witten vom AVK sagt immer gerne, das ist das Nischenprodukt, ne? Weil nur 2% der Hochleistungsanwendungen sind Kohlenstofffaser, der Rest ist ja Glasfaser, wenn man das so mal grob sagt. Und da ist man natürlich immer, läuft Gefahr, dass man mal schnell sagt, nur weil die Abfallindustrie sagt, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen, und unsere Filter werden verstopft hier, weil die sind ja leitfähig, und elektrostatischen Filter, und deponieren ist auch blöd, und eigentlich wollen wir es gar nicht. Und ja, und kann natürlich sein, dass es irgendwo eine größere Lobby gibt und plötzlich haben wir zum Nachteil unseres Wirtschaftsstandorts plötzlich wieder irgendwo ein Verbot und dürfen weniger einsetzen. Siehst du dort in der Zukunft, was auf uns zukommt, vielleicht aus dem Grund, aber auch aus anderen Gründen, dass wir, ich sag mal, in 10 Jahren ein Flugzeug Rumpf bauen, der vielleicht auch in der Außenhaut Naturfasern hat?
In den nächsten 10 Jahren kann ich ein klares Nein
Okay.
geben. So schnell ist die Flugzeugindustrie nicht. Und, aber nichtsdestotrotz, auch die wollen und müssen nachhaltiger werden und sind auch an Naturfasern oder Biokompositen interessiert. Also das kann man schon sagen. Nur, es ist natürlich, also ich würde sagen, wir müssen erstmal anfangen, andere oder sagen wir, niedriger hängende Früchte zu picken. Also das ist schon schwierig genug, das in dem Automobilbereich in Strukturanwendung zu bringen. Und wir müssen halt uns überlegen oder auch nochmal genauer verstehen, woran es liegt. Ja? Im Flugzeugbereich sind halt auch so Dinge wie Flammschutz und so weiter oder Brennbarkeit und ja. Solche Dinge sind natürlich so, so viel wichtiger. Und die Flugzeugindustrie lebt auch eher vom Leichtbau grundsätzlich, aufgrund
Ja,
des
war jetzt
geringeren
schon ein heftiges
Kraftstoffverbrauchs.
Beispiel, ich
Das ist schon ziemlich, ja.
weiß,
Also wenn wir über die vielleicht ein bisschen einen Schritt zurückgehen oder ein paar mehr, dann über die Automobilindustrie nachdenken. Ich denke, da ist es schon teilweise möglich. Aber ich denke, wir können auch hier, müssen wir schauen, also Schritt für Schritt gehen und gucken, was hier sinnvoll ist und was nicht. Das Problem in der Automobilindustrie ist halt, dass die sehr kostengetrieben ist. Und wenn ich sage, also und das ist der große Unterschied eigentlich zwischen Luftfahrt auch und Automobil. Die Automobilindustrie kann sich das gar nicht leisten, ein Material einzusetzen, das vielleicht doppelt so teuer ist. Also das ist im Grunde das schon das K.O.-Kriterium. Und auch heute werden die meisten Naturfaserkomponenten in den Premium-Automodellen eingesetzt und nicht in den preiswerten. Also das ist halt auch so ein Trugschluss, den viele haben, dass eben Naturmaterialien grundsätzlich kostengünstiger sind. Das andere ist natürlich auch dieses leidige Thema mit der biologischen Abbaubarkeit. Es ist also nicht unser Ziel, alles biologisch abbaubar zu machen. Wir wollen im Kreislauf denken, und zwar im Materialkreislauf, und wir wollen eben auch, dass die Naturmaterialien eher mechanisch recycelt werden, als dass sie irgendwo verrotten und dann noch ja, Methan und andere klimaschädliche Gase emittieren. Also das.
Ja, das, also ich hatte gerade so überlegt, aber klar, man versucht natürlich die Naturfasermaterialien zumindest sehr oft auch mit schönen Oberflächen und sowas dann in Verbindung zu bringen, wenn man es denn kann, ne? Und in einem hochpreisigen Auto, ich habe mal als Student ein halbes Jahr bei Rolls-Royce in England gearbeitet, in der Abteilung, wo die Holzinterieurteile gepresst und hergestellt wurden. Und da wurde auch ein sehr schöner Faserverbund aus verschiedenen Holzschichten und oben dann eine schicke Furnierschicht drauf und so weiter. Klar, ganz toll, aber nicht günstig. Ne?
Ja.
Ja, du hast es gerade angesprochen, so ein Stück weit das mechanisches Recycling, ja. Ab wann, so ab wie vielen Jahren oder ab welchem Punkt, ab welchen Kriterien ist denn ein energetisches Recycling auch wieder okay, dass man darüber sprechen darf, dass das wirklich super ist? Gerade bei Naturfaserwerkstoffen würde ich sagen, wenn die lange genug im Umlauf waren, na, dann verbrenne ich das dann und dann wächst das ja gleichzeitig irgendwo anders neu. Ist das erlaubt oder ist das verpönt, so ein Gedanke?
Also in meiner Welt ist das absolut ein Weg, den man gehen sollte. Allerdings denken wir, also sollten wir in der Kaskadennutzung denken. Ja? Also wir wollen unsere Materialien so lange wie möglich in hochwertigen Anwendungen nutzen. Und das mache ich, indem ich eben versuche, die Fasern vor allem maximal lang zu halten. Ja? Und gilt für alle Verbundwerkstoffe. Ich möchte, also nachdem ich die Endlosfaser hatte, als nächstes am besten in eine Stapelfaser gehen, um dann eben weiterhin sehr hochwertige Anwendungen zu haben. Also praktisch auch eine gute Ausrichtung oder gute Orientierung der Faser garantieren zu können. Und so gehe ich halt mit jedem Schritt. Werde ich meine Faserlänge einkürzen und dann wird auch mein Anwendungsbereich sehr viel kleiner. Das kennen wir auch aus der Papierindustrie. Also es ist auch nicht so, dass dieses ganze Thema, dass man nicht in die gleichen Anwendungen gehen kann, dass das ein alleiniges Thema der Verbundwerkstoffe ist, sondern das haben wir überall. Also gerade in der Papierindustrie, da redet man von etwa 7 bis 9 Kreisläufen, bevor auch dort die energetische Verwertung ansteht. Ja, und bei den Verbundwerkstoffen haben wir zusätzlich die Möglichkeit, wenn wir über die Pyrolyse gehen, eben, dass wir da Pyrolyseöle aus dem Polymer zurückgewinnen können. Und dann die Verbrennung ist eine mögliche Route, aber wir haben bis dahin die Energie, die eingebracht wurde, gerade bei der C-Faser, haben wir schon über die lange Laufzeit schon auf jeden Fall reingeholt. Aber je nachdem kann man auch so zwischen 7 und 9 Lebenszyklen sich vorstellen, aber das setzt eine Menge Sachen voraus, die heute einfach noch nicht gegeben sind.
Okay, wunderbar. Ich sehe, da ist noch viel, viel Ansatz, um dran zu arbeiten. Nicht nur in
Viel
der AG,
Forschung, ja.
ja, viel Forschung, nicht nur in der AG Biocomposites. Okay,
Ja.
wir könnten jetzt ewig weiterreden darüber, habe ich auch das Gefühl, aber wir müssen ja
Ja.
eine kleine Schleife drum machen. Es soll ja in der
Ja.
Mittagspause anhörbar sein, sozusagen, was wir hier tun. Barbara, ich möchte noch, ich habe zwei Fragen immer so am Ende, ne? Die eine ist, was magst du denn persönlich besonders am CU-Netzwerk?
In den Gruppen, in denen ich unterwegs bin, das muss ich natürlich da einschränken, weil es gibt ja sehr viele, aber ich bin vor allem in der AG Biocomposites, eben die leite ich und ich bin aktiv in der AG Sustainability. Und was ich auch von meinen Kollegen mitbekomme, da sehe ich, dass der CU sehr dynamisch ist, sehr, sehr aktuell und vielseitig. Also man kann sehr schnell auf Entwicklungen reagieren und es wird halt dann dynamisch auch angepasst. Es wird sehr schnell thematisiert, finde ich, die verschiedensten Themen. Also gerade jetzt im Bereich AG Biocomposites und Nachhaltigkeit passiert halt gerade auch viel und man ist da eigentlich mit den richtigen Leuten, kann man sich austauschen und hat vor allem, was für mich auch immer wichtig ist, Kontakt zu Industriepartnern und hört sich von denen die Meinung an. Weil eben, wenn man in der Forschung arbeitet, fehlt einem häufig so ein bisschen der größere Blick der Industrie. Ja? Und man tauscht sich ja schon aus und man lebt ja nicht komplett in einer Blase,
Ja.
aber der Austausch zur Industrie ist schon sehr wichtig und von denen auch zu hören, dass bestimmte Dinge, die wir denken, funktionieren sollten, eben nicht funktionieren oder wo eben die größten Herausforderungen im Upscaling vor allem bestehen. Das ist so das, was mir gefällt,
Das
dieser Austausch und die Dynamik.
finde ich sehr schön. Ich dachte jetzt kurz, du sagst, dir fehlt der komplette Bezug zur Realität, aber so schlimm ist es dann natürlich noch nicht. Genau.
Nein,
Ich
den kriege ich dann wieder.
Genau. Ich hatte
So.
auch überlegt, während ich die Frage stellte, man müsste eigentlich korrekterweise auch fragen, was gefällt dir denn nicht am CU-Netzwerk? Man muss ja auch ein bisschen besser werden können. Ne? Musst du jetzt
Ach
nicht darauf
Gott,
antworten, kannst du dir bei
nee.
Gelegenheit mir mal sagen. Ne?
Also ich versuche da offen, das auch zu kommunizieren
Ja.
in den verschiedenen Gremien und so weiter. Wenn ich es nicht mögen würde, würde ich mich nicht dafür engagieren, das kann ich klar sagen. Und
Genau.
ich denke schon, dass es Sinnhaftigkeit hat, da engagiert zu sein und den Austausch zu suchen und auch eben ja, auch Dinge mal zu machen, an die man so nicht gedacht hatte, ja.
Okay, wunderbar, vielen Dank. Dann letzte Frage, wenn du jetzt gerade nicht auf Arbeit sitzt und an den Naturfasern forschst oder halt mit mir gerade einen Podcast aufnimmst, wo treibst du dich rum? Woraus ziehst du deine Kraft? Was treibt dich an?
Ja, da muss ich ganz klar und klassisch sagen, meine Familie und Freunde. Also viel Zeit ist tatsächlich dann nicht mehr. Also ich bin auch so ein bisschen aktiv noch also privat in so ein paar Gremien und Räten, die sich jetzt eher für die Region jetzt hier um Kaiserslautern auch und für die Gesellschaft einsetzen und stark machen. Und das ist mir natürlich auch wichtig, weil wir leben hier, wir müssen was oder ich möchte was an die Gesellschaft zurückgeben, an die Region. Wenn es mir gut geht, soll es den anderen auch gut gehen. Und das, ja, klar, und ich versuche mich natürlich mit Leuten zu umgeben, die das mittragen und mir ja, positiven Input geben können. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Also, ja.
Wunderbar, super. Vielen, vielen Dank, Barbara, für die tolle Zeit. Das war wieder sehr kurzweilig. Ich denke, wir haben das mit den
Ich
20
danke
Minuten
dir.
ungefähr wieder hinbekommen. Ja. Wenn wir uns das nächste Mal persönlich treffen, dann probieren wir mal aus, ob wir das noch hinkriegen, wirklich sauber Sächsisch miteinander zu sprechen. Du bist ja noch ein
Nein.
bisschen länger raus.
Nein, nein, also Sächsisch habe ich noch nie gesprochen, ja.
Aber nicht wirklich? Also das
Nein.
muss man doch, oh Gott, wie bist
Nee,
du denn?
also nee, kann ich sagen. Und es gibt so ein paar Wörter, die tatsächlich bei mir rauskommen. Und gerade war meine Mutter zu Besuch und dann habe ich ein bisschen mehr noch den Einschlag. Aber Sächsisch wird in meiner Heimatstadt wenig gesprochen. Das ist eine Mischung aus dem Berliner Dialekt, dem Görlitzer Dialekt und dem Schlesischen so ein bisschen, ja. Also
Ja.
ich merke häufiger, dass es sehr großen schlesischen Einfluss gibt,
Okay.
sprachlich auch.
Da muss ich nochmal
Ja.
genau hinhören, ne? Aber es ist ja gar nicht so weit weg, ne? Also von daher,
Richtig.
wir haben ja festgestellt, es ist ja eine halbe Stunde Autofahrt bloß von meiner Heimatstadt. Und
Ja.
da kann ich sehr, da, also da hat man schon sehr sächsisch gesprochen, obwohl man natürlich in Sachsen überall die unterschiedlichen Dialekte auch gut auseinanderhalten kann als Sachse, ne? Also von daher. Okay, das wollen wir jetzt nicht
Das ist
ausweiten.
interessant.
Das, ja. Also ich erkenne das sofort, ob jemand aus Dresden, aus Leipzig oder aus Chemnitz kommt. Also
Ja, das ist dann schon der
das ist.
richtige Dialekt, der richtig sächsische. Aber bei uns
Genau.
ist das, ich weiß es nicht, also da, vielleicht bin ich jetzt auch zu lange schon weg, aber
Ja, ich muss mal genau hinhören. Ne? Also das ist,
ja.
wenn ich in Weißwasser zum Eishockey bin, da wird halt immer nur gegrölt, da versteht man nichts. Ne? Also das ist jetzt nicht so
Ja, und
was.
der Einfluss von Alkohol mag da auch noch dem Dialekt
Ja,
einen.
genau, die anderen. Ne? Also okay, Barbara, vielen, vielen Dank.
Ja,
Ich
ich
wünsche
danke
dir
dir
noch,
auch.
ja, danke. Möchtest du noch, also genau, ich bedanke mich schon mal, wünsche dir noch eine schöne Restwoche, ist ja fast vorbei.
Ja.
Wir sehen uns demnächst und im
Ja.
Kompositionellen auf alle Fälle. Dir alles Gute und das letzte Wort gehört dir. Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich auch für die Zeit und für das Interesse. Und bei mehr Interesse gerne E-Mail an mich oder Telefon, wie auch immer.
Genau. Bei uns, da muss ich doch noch was sagen, auch wenn es dein letztes wurde. Die Barbara Güttler ist bei uns natürlich auch unter Arbeitsgruppen auf der Webseite zu finden mit der AG Biocomposites, auch mit den Kontaktdaten. So, also dann, danke, tschüss.
Tschüss.